Seit 2023, 2024 und bis heute tötet die israelische Armee absichtlich Journalisten. Sie sehen sie, sie kennen sie. Und obwohl sie die Journalisten durch ihre Schutzkleidung identifizieren können, töten sie sie trotzdem. Viele Presseorganisationen haben den tödlichen Angriff auf die Al Jazeera-Mitarbeiter verurteilt. Eine Vertreterin vom Komitee zum Schutz von Journalisten erklärte, Israels Muster, Journalisten ohne glaubwürdige Beweise als Militante zu bezeichnen, werfe ernsthafte Fragen hinsichtlich seiner Absichten und seiner Achtung der Pressefreiheit auf. Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands, Mika Beuster, erklärte, selbst wenn Al-Sharif ein Terrorist gewesen sein sollte, hätte das keinen Luftangriff auf ein Journalistenzelt gerechtfertigt. Der Deutsche Journalistenverband verlangt Aufklärung, genau wie auch die Bundesregierung. Außerdem die Kritik, internationalen Journalisten erlaubt Israel weiterhin keine unabhängige Berichterstattung aus Gaza und verhindert so auch die ebenso unabhängige Überprüfung möglicher Kriegsverbrechen. Dazu zählen auch Angriffe auf Journalisten. Auch der israelische Vorwurf gegen Anas al-Sharif, ein Terrorist zu sein, lässt sich so nicht abschließend bewerten. Beim Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 soll er zwar nicht direkt beteiligt gewesen sein, sich aber positiv geäußert und Hamas-Terroristen schriftlich als Helden bezeichnet haben. Umgekehrt hat sich al-Sharif zuletzt auch kritisch geäußert, so zum Beispiel in einem Radiointerview. Was jetzt im Norden des Gazastreifens geschieht, hätte auch verhindert werden können. Es stimmt, die Besatzung hat dafür gesorgt, das ist wahr. Aber auch wir tragen einen Teil und sind schuld an der Katastrophe, die uns überkam. Also nicht wir, sondern die Menschen, die in unserem Namen Verhandlungen führen. Der Krieg im Gazastreifen, ein Propagandakrieg, in dem viele Fragen ungeklärt bleiben und in dem der unabhängige Journalismus längst auf der Seite der Verlierer steht.
Philipp Kunschner berichtete.
Kultur.
Die Schauspielerin Iris Berben nutzt seit Jahrzehnten konsequent ihre Bekanntheit und Popularität, um sich für gesellschaftlich relevante Themen stark zu machen. Dafür wurde sie vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Leo-Beck-Preis, dem Theodor-Lessing-Preis und dem Bundesverdienstkreuz. Joschka Brings über eine andere Seite der beliebten Schauspielerin, die heute 75 Jahre alt geworden ist.
Die Saat für ihr gesellschaftliches Engagement sei schon sehr früh gelegt worden, schreibt Iris Berben im Vorwort zu ihrem Buch »Frauen bewegen die Welt«.
In meiner Kindheit und Jugend durfte ich viel Zeit mit meinen Großeltern verbringen. Und gerade meine Großmutter lebte mir ohne viel Aufhebens vor, dass man hilft, wo man kann, dass man wachsam ist und aufmerksam gegenüber seinen Mitmenschen. Meine Großeltern sind ein Vorbild in meinem Leben.
Diese Saat geht auf, als sie 1967 im Fernsehen vom Sechstagekrieg erfährt.
Ich lebte damals im Internat und in der Schule wurde das Thema Drittes Reich fast ausgeklammert. Diese Nachrichtensendung zeigte mir nun ein Land, über das ich vorher nur sehr wenig gewusst hatte und mit dem wir doch auf so grausame Weise verbunden waren. Verbunden durch den Holocaust.
Die Knospen der Politisierung sprießen. Berben ist bei der 68er-Bewegung dabei, engagiert sich in der Hamburger APO und gibt Jahrzehnte später zu, in dieser wilden Zeit auch Molotow-Cocktails geworfen zu haben.
Also ich habe so oft gesagt, ich komme aus den Zeiten der 68er, da war ich 18. Ich kenne Jahre nicht ohne Demo und ich kenne Jahre nicht ohne, dass wir unsere Forderungen rausgebrüllt haben. Sicherlich nicht immer auf die Weise, die ich heute auch noch unterschreiben würde.
Sie sei dennoch froh, in diesem Rahmen sozialisiert worden zu sein. Aber auch, dass sie so wörtlich nicht abgedriftet sei. Heute ist der Rahmen ihres Engagements etwas bürgerlicher. Aber der Nachdruck, mit dem sie sich einsetzt, der stammt aus dieser Zeit. Besonders der Kampf gegen Antisemitismus durchzieht Berbens gesellschaftliches Engagement. Sie ist Botschafterin des Berliner Holocaust-Mahnmals und unterstützt die Hebräische Universität Jerusalem. Sie beteiligt sich außerdem an der Kampagne We Remember anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Eines von vielen Beispielen dafür, dass Iris Berben sich nicht zu schade ist, buchstäblich Gesicht für ihr wichtige Projekte zu zeigen. So spielte sie auch an der Seite von vielen anderen prominenten Frauen im Musikvideo zu Demokratie ist weiblich von Sebastian Krumbiegel mit.
Ich war auch mal derjenige, der geglaubt hat, eine Demokratie ist ein für alle Mal da und dann haben wir sie und an der halten wir uns fest. Nein, wir merken gerade, wie brüchig das ist.
In der Demokratie aktiv wird sie immer wieder, unterstützt öffentlich die SPD. 2017 schickt die Partei Berben als Wahlfrau zur Bundespräsidentenwahl von Frank-Walter Steinmeier. Klare Kante zeigen, das stehe für sie über allem. Dass andere prominente Persönlichkeiten eher privat und zurückgezogen bleiben und kein öffentliches Vorbild sein möchten, störe sie nicht.
Ich finde, du kannst nicht per se, weil du in der Öffentlichkeit stehst, weil du einen künstlerischen Beruf hast, bist du nicht per se verpflichtet, eine Vorbildfunktion zu haben. Die kannst du dir erarbeiten, vielleicht durch die Rollen oder die Musik oder die Theaterstücke oder die Literatur, die du schreibst. Aber du musst sie nicht unbedingt dein Privatleben auch noch in diese Öffentlichkeit reinbringen. Das ist eine Entscheidung.
Die Berben hat sich jedenfalls aktiv dafür entschieden, ihre Position zu nutzen. Und für sie geht es auch nicht ohne eine gewisse Wildheit.
Dass man eben auch neugierig bleibt, dass man offen bleibt, wach bleibt, dass man keine Ängste hat, dass man seine Komfortzone verlässt. Das ist doch so eine Wildheit, die es auch anstrengender macht, das weiß ich schon auch. Aber ich finde es natürlich auch sehr viel spannender.
Sagt Iris Berben, die heute 75 Jahre alt geworden ist. Joschka Brings über das gesellschaftliche Engagement der Schauspielerin.
Standpunkte.
Bundeskanzler Merz hat für morgen zu einer virtuellen Ukraine-Konferenz geladen. Mit dabei mehrere europäische Staats- und Regierungschefs. Auch US-Präsident Trump und der ukrainische Staatschef Zelensky sollen teilnehmen. Hintergrund ist der anstehende Gipfel zwischen Trump und Russlands Präsident Putin am Freitag in Alaska. Unsere Gastautorin heute ist Geli Tangermann, stellvertretende Chefredakteurin der Hamburger Morgenpost. Sie geht von schwierigen Gesprächen bei dem morgigen Treffen aus.
Besonders groß ist die Hoffnung nicht, wenn sich Kanzler Merz und andere europäische Regierungschefs mit Donald Trump zusammenschalten. Wenn sie alles geben werden, um Trump davon abzuhalten, die Ukraine beim Gipfel mit Putin zu verraten. Mal hü, mal hot, man kennt es von Trump. Und das Gespräch, so viel ist sicher, wird ein Drahtseilakt. Und doch zeichnet sich ab, dass die Europäer gegenüber Trump einen neuen, einen entschlosseneren Ton anschlagen werden. So zeigte Außenminister Wadephul bereits im Vorfeld klare Kante und warnte eindrücklich vor einem Frieden zum Preis ukrainischer Gebietsabtretung. An diesem Punkt also muss die Zeit der Schmeicheleien vorbei sein, um den Wüterich im Weißen Haus bei Laune zu halten. Denn dieses Mal geht es um unser aller Sicherheit hier in Europa.
Soweit Geli Tangermann von der Hamburger Morgenpost. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, aus europäischer Sicht bleibe der bevorstehende Trump-Putin-Gipfel eine Veranstaltung mit Risiken und Nebenwirkungen, und zwar ziemlich großen.
Wege zum Frieden zu suchen, ist auch im Interesse Europas. Der Krieg in der Ukraine dauert schon viel zu lange. Aber Trump kann eben nicht aus seiner Haut. Das hat sich jetzt noch einmal auf einer Pressekonferenz gezeigt. Er sagt allen Ernstes, dass er vermutlich in den ersten 2 Minuten des Treffens entscheiden könne, ob eine Einigung möglich sei. Da kommen wieder seine Ungeduld und sein Mangel an Sorgfalt zum Ausdruck, die schon in den Zollverhandlungen wichtige Fragen offen ließen. Die einzige gute Nachricht ist, dass es keinen amerikanischen Alleingang geben soll. Zumindest will Trump mit der Ukraine und den Europäern sprechen, vor und nach dem Treffen.
Und noch ein anderes Thema. Vor rund 100 Tagen begann die Regierung unter Kanzler Merz mit ihrer Arbeit. Der Berliner Tagesspiegel zieht eine gemischte Bilanz.
Mit einer erstaunlichen Balance aus Entschlossenheit und Gelassenheit hat der Kanzler das Land außenpolitisch zurück auf die Weltbühne geführt. Kraftvoll setzte sich der CDU-Mann für deutlich höhere Verteidigungsausgaben ein und erkannte dafür die finanzpolitischen Realitäten an. Und doch herrscht 100 Tage nach Amtsantritt Katerstimmung im politischen Berlin. Stromsteuer, Richterwahl, der intern umstrittene Lieferstopp von Waffen an Israel, alles ungeschickt angepackt von Merz. Er und sein Kabinett müssen sich ranhalten. Die nächsten 100 Tage werden entscheidend sein.
Das Darmstädter Echo stellt der neuen Regierung ein gutes Zeugnis für ihre bislang geleistete Arbeit aus.
Deutschland spielt international wieder vorne mit. Auch ist es dem Kanzler gelungen, eine Arbeitsbeziehung zu US-Präsident Trump aufzubauen. Keine kleine Leistung. Die Ankündigung, die Waffenlieferungen nach Israel einzuschränken, war ein notwendiges Signal an die Regierung Netanyahu. Diese Entscheidung lenkt jedoch den Blick auf eine Schwäche des Kanzlers. Merz hat das Gefühl dafür verloren, wie seine politische Familie tickt. In dieser Kommunikationsstörung lauern Gefahren für die Koalition, die zum Erfolg verdammt ist.
Und das waren die Standpunkte, zusammengestellt heute von Peter Behrendt.
0 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Frank Wörner. Guten Abend. Wegen der Waldbrände in Griechenland müssen auf der Halbinsel Peloponnes etwa 7500 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Busse fahren sie in weiter südlich liegende Ortschaften. Griechenland hat inzwischen die Europäische Union um Unterstützung gebeten. 4 Löschflugzeuge wurden vom Katastrophenschutz der EU angefordert. Astrid Halder, WDR Athen.
Aktuell wüten über 100 Feuer in Griechenland. Es brennt unter anderem auf der Urlaubsinsel Kefalonia und den Halbinseln Peloponnes und Chalkidiki. Viele der Feuer sind noch nicht unter Kontrolle. Die Trockenheit und die stürmischen Winde erschweren die Löscharbeiten. Auch wo es nicht brennt, sind die Menschen angespannt. In vielen Regionen gilt die Warnstufe 4 von 5, das bedeutet sehr hohes Risiko. Für einige Waldgebiete und Nationalparks gilt ein Fahrverbot. Außerdem haben die Behörden die Bürger zur Vorsicht aufgerufen, keine Glut zu entfachen.
In Israel haben rund 200 ehemalige und aktive Kampfpiloten für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen demonstriert. Sie versammelten sich vor dem Militärhauptquartier in Tel Aviv. Die Piloten reagierten damit auf die Ankündigung von Israels Regierungschef Netanyahu, Gazastadt unter Kontrolle zu bringen. Das US-Außenministerium hat seinen Jahresbericht zur Menschenrechtslage vorgelegt und sieht in Deutschland Mängel bei der Meinungsfreiheit. In dem Text ist von Zensur die Rede, weil es hierzulande möglich ist, Hasskommentare löschen zu lassen. In dem Bericht wird zudem antisemitische Gewalt in Deutschland beklagt. Die Menge der Sternschnuppen wird in dieser Nacht ihren Höhepunkt erreichen. Je dunkler die Umgebung ist, umso besser lässt sich der Perseidenstrom beobachten. Die Perseiden sind die Überreste eines Kometen. Jedes Jahr um diese Zeit kreuzt die Erde seine Spur im Weltall.
WDR aktuell aus der Region.
Das Landgericht Essen hat einen Eisverkäufer aus Gelsenkirchen wegen versuchten Totschlags zu 8 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Der 64-Jährige hatte im März auf 2 Lebensmittelkontrolleurinnen eingestochen. Antje Seemann, WDR Essen.
Die beiden Frauen hatten vorher den Eiswagen des Mannes überprüft. Sie stellten gravierende Mängel fest, Schimmelspuren, muffigen Geruch und untersagten den Betrieb. Daraufhin rastete der Eismann aus. Er zog ein Messer und stach auf die Frauen ein. Beide wurden verletzt, eine sogar lebensgefährlich. Im Prozess legte der 64-Jährige ein Geständnis ab und zeigte sich selbst erschrocken über sein Verbrechen. Was er getan habe, sagte er, sei eigentlich nicht zu erklären.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht ist es meistens klar und lokal tropisch mit Tiefstwerten zwischen 22 und 12 Grad. Tagsüber scheint bei nur wenigen Wolken meistens die Sonne. Es wird schwül heiß mit einer hohen Wärmebelastung. Die Höchstwerte in Winterberg 29 Grad, in Schleiden 34 und in Köln bis 36 Grad. Der Donnerstag wird dann teils sonnig, teils wolkig. Dazu kann es einzelne Hitzegewitter geben bei 30 bis 35 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst eine Gefahreninformation für Brandenburg. Aktuell kommt es auf der Havel im Bereich Oranienburg-Lenitz zu Behinderungen der Schifffahrt durch einen etwa 5 Meter langen Baumstamm. Der treibt frei im Wasser und kann erst im Laufe des heutigen Mittwochs geborgen werden. Die Feuerwehr ruft dazu auf, besonders vorsichtig zu sein, wenn man auf dieser Wasserstraße fährt. Dann die A1 Osnabrück Richtung Dortmund. Die ist zwischen Münster Nord und dem Kreuz Münster Süd wegen Bauarbeiten noch bis 4.30 Uhr gesperrt. Die A24 Berlin Richtung Hamburg ist zwischen Zarrentin und Hornbeek wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Und die A59 Duisburg Richtung Dinslaken ist zwischen dem Kreuz Duisburg und dem Kreuz Duisburg Nord wegen Brückenarbeiten bis zum 26. August gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz. Willkommen. Seit der Entscheidung des Kanzlers, die Waffenlieferungen an Israel einzuschränken, rumort es ordentlich in der Union. Viele in CDU und CSU wurden von der Entscheidung überrascht. Es gab offenbar keine vorherige Abstimmung in der Fraktion. Vor Mikrofon und Kamera will sich kaum jemand dazu äußern. Nur vereinzelt kommt Widerspruch, etwa aus Hessen und Hamburg. Wie groß ist der Rückhalt für Friedrich Merz? Philipp Eckstein.
Man konnte den Eindruck gewinnen, Jens Spahn sei abgetaucht. Tagelang diskutierten Politikerinnen und Politiker von CDU und CSU den teilweisen Rüstungsexportstopp an Israel. Zu Wort meldeten sich vor allem Unionspolitiker, die die Entscheidung falsch finden und den Kanzler und die Öffentlichkeit das auch wissen ließen. Und Jens Spahn, der Fraktionsvorsitzende, der schwieg. Tagelang ließ die Debatte auch dann noch laufen, nachdem selbst der Kanzler am Sonntag im Interview mit der ARD versucht hatte, die Wogen zu glätten. Gestern Nachmittag dann veröffentlichte Spahn ein Video-Statement auf mehreren Social-Media-Plattformen.
Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels ist und bleibt deutsche Staatsräson,
stellt der Unionsfraktionschef darin klar. Zugleich erinnert Spahn an das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza. Dieses drohe sich durch die von Israel beschlossene Ausweitung der Kampfhandlungen auf Gaza-Stadt zu verschlimmern.
All dies hat den Bundeskanzler, hat die Bundesregierung in einer schwierigen Abwägung zu der vertretbaren Entscheidung bewogen, bis auf Weiteres die Lieferung von Waffen an Israel auszusetzen, die in Gaza zum Einsatz kommen können.
Spahn spricht von einer
vertretbaren Entscheidung.
Mehr Unterstützung erhält sein Bundeskanzler von ihm nicht. Vielmehr betont Spahn, man tue alles dafür, dass
Deutschland so bald wie möglich die Lieferungen wieder aufnehmen kann.
Es ist der Versuch, die Debatte in seiner Fraktion zu beruhigen. Ähnlich äußerte sich auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion Steffen Bilger. Merz Entscheidung müsse akzeptiert werden, sagte er RTL und NTV. Vertretbar, akzeptieren. Deutlich mehr Zustimmung erhält Kanzler Merz von seinem Außenminister Johann Wadephul.
Nee, natürlich bin ich als Außenminister in so eine Entscheidung eingebunden. Ich finde sie übrigens auch richtig, sie ist angemessen,
sagte er am Abend im ZDF. Und am Morgen beteuerte auch Norbert Röttgen, Vizechef der Unionsfraktion im Deutschlandfunk, die Entscheidung sei eine
nicht nur nachvollziehbare, sondern gebotene Gefahrenabwägung und Schlussfolgerung der Bundesregierung.
Unterstützung erhält Merz auch vom außenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart. Er beteuert im Gespräch mit der ARD zudem, er glaube, dass der teilweise Rüstungsexportstopp die Beziehungen zu Israel nicht beschädigen werde.
Es wird keine nachhaltige, ernsthafte Belastung sein. Dafür sind die Signale, die wir von beiden, allen Seiten kommen, auch, meine ich, eindeutig. Wir werden natürlich immer an dieser Freundschaft zu Israel arbeiten müssen und daran müssen beide Seiten stetig arbeiten.
Die Debatte um die richtige Außenpolitik mit Blick auf Israel wird auch bei CDU und CSU weitergehen. Zumindest mit Blick auf die Fraktion wirkt es aber so, als kehre jetzt wieder etwas Ruhe ein, nachdem einige Druck abgelassen haben.
Philipp Eckstein berichtete. Was die Kommunikation betrifft, werde man in der Unionsfraktion allerdings insgesamt nacharbeiten müssen, so deren außenpolitischer Sprecher, der Jürgen Hart, im ARD-Interview. Vor allem Friedrich Merz steht da gerade in der Kritik. WDR-Moderator Robert Mayer hat mit Henrik Widowild darüber gesprochen, der als Kommunikationsexperte Unternehmen berät. Und er hat ihn zunächst gefragt, welche Schulnote er dem Bundeskanzler geben würde für die Kommunikation seiner Israel-Entscheidung.
Und im Israel-Thema kriege ich, glaube ich, maximal eine 3- oder eine 4- hin. Man muss ja unterscheiden, das nach außen, das kann Merz häufig, da kann er sich.
Und ich muss leider kurz dieses Interview unterbrechen für eine Gefahrenmeldung. Achtung, ein Falschfahrer auf der A92 München-Deggendorf. Zwischen Landshut, Essenbach und Landau an der Isar kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht auf der A92 München-Deggendorf. Zwischen Landshut, Essenbach und Landau an der Isar ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen. Und nun nochmal das Interview mit Henrik Widowild von Beginn an.
Und im Israel-Thema kriege ich, glaube ich, maximal eine 3- oder eine 4- hin. Man muss ja unterscheiden, das nach außen, das kann Merz häufig, da kann er sich klar ausdrücken. Sein Tagesthemenauftritt zum Beispiel fand ich ganz vernünftig unterm Strich, ja, ein bisschen gestammelt an der einen oder anderen Stelle, aber das war nicht das große Problem. Das Problem von Friedrich Merz ist ja die Kommunikation nach innen, also die Leute auch mitzunehmen, wie das immer so schön heißt. Beim Mitnehmen denke ich immer an Entführung im Van, aber ne, es ist klar, was gemeint ist, mit den Leuten reden, eine Entscheidung vorbereiten, eine Rampe bauen für so eine Entscheidung, gerade dann, wenn es auf so einem Reizthema stattfindet. Und das kann Merz nicht, das hat er schon wiederholt gezeigt.
Wir gehen nochmal kurz in dieses Tagesthemen-Interview, wo es dann viel von dem hier gab. Die Grundsätze der deutschen Israel-Politik sind unverändert. Die Bundesrepublik Deutschland steht seit 80 Jahren fest an der Seite Israels. Daran wird sich nichts ändern. Wir stehen an der Seite dieses Landes. Wir stehen ohne Zweifel weiter an der Seite dieses Landes. Wir sind hier auf der Seite Israels.
War jetzt so eine Zusammenfassung von uns. Was ist das kommunikativ?
Naja, er versucht jetzt hier zwei Gemüter gleichzeitig zu besänftigen. Auf der einen Seite hat er sich ja entschieden, Rüstungsexporte einzuschränken. Das ist eine Entscheidung, wo er sich auch ein bisschen dem Mehrheitswillen in Deutschland beugt. Wir wissen aus Umfragen, dass viele Leute den Gaza-Einsatz kritisch sehen und die Waffenlieferungen auch. Und auf der anderen Seite versucht er nun aber auch zu sagen, nein, wir bleiben weiter solidarisch mit Israel. Wir halten an der Staatsräson fest. Das ist immer schwierig, wenn man zwei Dinge auf einmal sagen will, die sich ziemlich entgegensetzen, dann braucht man dafür Platz und Vorbereitung. Das geht nicht, wenn man das gleichzeitig versucht und vor allen Dingen dann nicht, wenn man sozusagen nach einem Sturm der Entrüstung nachbessert in so einem Tagesthemen-Interview. Das geht schief.
Wenn wir den Stil von Friedrich Merz, den kommunikativen Stil, jetzt über diese Sache hinaus analysieren, dann ist interessant, dass Sie uns vor diesem Gespräch das Wort Sofortismus rübergeschickt haben.
Ja, Merz ist ziemlich verzaubert von diesem Trumpschen Sofortismus oder Decisionismus, wenn man es ganz vornehm ausdrücken will. Also dieses Entscheiden können, ja. Also dieses, ich gehe jetzt all in, wir machen das jetzt mit der Schuldenbremse, ich mache die Migrationswende mit Richtlinienkompetenz. Also da hatten wir schon einige Beispiele, wo Merz zeigen will, ich regiere jetzt hier durch. Und da trifft er natürlich einen Punkt und eine Erwartung des Publikums. Die wollen ja auch wirklich, dass mal wieder was passiert in Deutschland, ne? Aber auf der anderen Seite kann man nicht über die eigenen Leute hinweggehen. Und daran zeigt sich eben, er hat diese Erfahrung nicht. Er saß ja schon längere Zeit nicht mehr an einem politischen Machthebel und schon gar nicht in unserer heutigen aufgekratzten Medienöffentlichkeit, die wir jeden Tag erleben. Da muss Merz noch echt lernen oder sich vor allen Dingen Expertise ins Team holen, die ihn da vorbereitet.
Jetzt sind Sie nicht aktiv im Maschinenraum der Union, aber wozu kann das führen, wenn man, wie Sie ja gerade auch sagen, wiederholt diesen kommunikativen Stil anwendet?
Naja, es führt vor allen Dingen dazu, dass seine Autorität allmählich angekratzt ist, weil wenn Leute sich ständig öffentlich gegen den eigenen Vorsitzenden und Bundeskanzler stellen, sieht das natürlich blöd aus. Und das hatten wir jetzt schon einige Male. Und dann gibt es natürlich die Zeitungskommentare, die fragen, naja, kann er das denn? Jetzt kommen die 100-Tage-Bilanz. Also kurzum, seine Machtbasis bröckelt dann einfach und das ermuntert vielleicht Leute, immer häufiger dazwischen zu grätschen. Es gibt ja auch politische Gegner innerhalb der Partei, zum Beispiel im Arbeitnehmerflügel, die eigentlich nur darauf warten, dass Herrn Merz etwas entgleitet und die werden dann immer häufiger Knüppel dazwischen die Beine schmeißen. Das kann seine Autorität ins Wanken bringen.
Aber Sie haben ja gerade auch selber schon mal fast die Perspektive gewechselt. Also bei Olaf Scholz hieß es zum Beispiel oft, der trifft keine klaren Entscheidungen, der kommuniziert eher so im Wischiwaschi-Bereich. Also das, was Merz möchte, versteht man in der Regel aber doch ganz gut, oder?
Das ist, was ich meinte mit der Außenkommunikation. Die beherrscht Merz um Längen besser als Olaf Scholz. Er spricht klar, er nimmt auch Positionen ein. Denken Sie an die Richterwahl, wo er gefragt wurde, wollen Sie die jetzt wirklich nehmen? Und er sagte im Bundestag ganz klar, ja. Da ist er also glasklar, das ist auf jeden Fall gut. Und da würde ich ihm auch deutlich bessere Noten geben. Vielleicht sogar eine 2+, weil sie nach Schulnoten fragten. Aber dieses nach innen kommunizieren, das funktioniert nicht. Und er unterschätzt das Reizpotenzial seiner Entscheidung. Er muss solche Sachen wie Israel, Strompreisbegrenzung, Richterwahl im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbruch, da muss er lange Vorbereitungen machen. Da muss er sich viel stärker präsent zeigen und hinarbeiten darauf. Das kann er nicht einfach so sozusagen verkünden und dann darauf warten, dass die anderen seine Autorität anerkennen. So funktioniert das heute nicht mehr.
So, jetzt haben Sie gesagt, Sie beraten keine Politik, aber mal angenommen, der Kanzler ruft Sie jetzt gleich an und sagt, hätten Sie mal so einen ganz schnellen Tipp für mich fürs nächste Mal? Ich habe 10 Sekunden Zeit. Was sagen Sie dann?
Holen Sie sich jemanden, der Reizthemen erkennt und entsprechende Vorbereitung schafft, weil ich glaube, da fehlt es irgendwie in seinem Team ein bisschen dran.
Der Kommunikationsexperte und Unternehmensberater Henrik Widowild im Interview mit WDR-Moderator Robert Mayer. Beim Geld, beim Profit, da bleibt die Moral ja manchmal auf der Strecke. Aber in Norwegen gibt es strenge ethische Kriterien für den norwegischen Staatsfonds, der die Milliardeneinnahmen des Landes aus dem Öl- und Gasgeschäft für die Zukunft anlegt. Dabei sind Rüstungsgüter tabu. Aber daran wurde sich offenbar nicht gehalten. Eine Zeitung hat jetzt aufgedeckt, dass der Ölfonds in ein israelisches Unternehmen investiert hat, das auch Teile für Kampfflugzeuge liefert. Über die Debatte in Norwegen und darüber, wie man nun damit umgeht, welche Schlüsse gezogen werden, berichtet unsere Korrespondentin Jana Sinram.
Es waren gute Zahlen, die der norwegische Staatsfonds am Dienstagmorgen verkünden konnte. Ein Anlagegewinn von 698 Milliarden norwegischen Kronen im ersten Halbjahr, umgerechnet knapp 59 Milliarden Euro. Die Rendite lag bei 5,7%. Doch bei einer Pressekonferenz stand ein ganz anderes Thema im Vordergrund. Der Rückzug aus 11 israelischen Firmen, den der Ölfonds am Vortag verkündet hatte. Der Chef des Staatsfonds, Nikolai Tangen, zeigte sich selbstkritisch. Die Lage im Westjordanland und im Gazastreifen hat sich in letzter Zeit verschlechtert. Wir hätten früher Maßnahmen ergreifen können. Wir verwalten diesen Fonds im Namen des norwegischen Volkes und übernehmen die volle Verantwortung dafür, dass dies auf eine sichere und gute Weise erfolgt. Tangen ist dafür zuständig, dass der Staatsfonds die norwegischen Öl- und Gasmilliarden nach ethischen Investmentprinzipien anlegt. Die Tabakindustrie ist ebenso tabu wie Rüstungsunternehmen oder Konzerne, die gegen Menschenrechte verstoßen. Umso größer war in Norwegen der Aufschrei, als die Zeitung Aftenposten vergangene Woche öffentlich machte, dass der Ölfonds 2023 Anteile am israelischen Unternehmen Beit Shemesh Engines erworben hatte. Denn der Triebwerkhersteller produziert unter anderem Motorteile für Kampfflugzeuge. Zu seinen Kunden gehört auch die israelische Luftwaffe. Tang bestätigte nun, dass Beit Shemesh zu den 11 Unternehmen gehört, deren Aktien der Ölfonds abgestoßen hat. Formelle Fehler habe man zwar nicht gemacht, sagt er, aber im Nachhinein und angesichts der Informationen, die uns jetzt vorliegen, müssen wir anerkennen, dass das Unternehmen als hochriskant hätte eingestuft werden müssen. Und wir hätten diese Informationen an den Ethikrat weitergeben oder direkt selbst verkaufen müssen. Der unabhängige Ethikrat soll überwachen, dass der Staatsfonds seine strengen Investitionskriterien einhält. Er kann empfehlen, Unternehmen unter Beobachtung zu stellen oder Investments ganz auszuschließen. Nach den Enthüllungen von Aftenposten hatte Norwegens Finanzminister Jens Stoltenberg den Ethikrat und den Staatsfonds aufgefordert, gemeinsam alle Investitionen in Israel zu überprüfen. Die Deadline dafür ist der 20. August. Nikolai Tangen rechnet damit, dass sich der Staatsfonds spätestens dann von weiteren israelischen Unternehmen trennen wird. Einzelne Oppositionsparteien fordern sogar, dass er sich wegen des Krieges im Gazastreifen komplett aus Israel zurückziehen sollte. Die Regierung lehnt das ab, so Ministerpräsident Jonas Gahr Støre. Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, weder für den Fonds noch für die Palästinenser. Denn wenn der Fonds sich wegen einer politischen Entscheidung zurückzieht, dann käme das einem Boykott Israels gleich. Das würde einen Tag lang für große Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt sorgen. Aber am zweiten Tag wäre es still. Anfang September wird in Norwegen ein neues Parlament gewählt. Bis dahin wird das Thema Støre und seine Regierung wohl weiter beschäftigen. Gerade hat der zuständige Kontrollausschuss des Parlaments dem Finanzministerium einen Fragenkatalog übermittelt. Es geht darum, wer wann über die fragwürdigen Investitionen des Staatsfonds Bescheid wusste.
Jana Sinram berichtete. Mittlerweile ist es Mittwoch, der 13. August, 0:17 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Ferien, das sei nichts für ihn, das sagt Frankreichs Premierminister François Bayrou. Er sucht stattdessen nach neuen Herausforderungen und entdeckt die sozialen Netzwerke als Mittel der politischen Kommunikation für sich. Auf seinem neuen YouTube-Kanal veröffentlicht Bayrou täglich Videos, in denen er die geplanten Sparmaßnahmen seiner Regierung erklärt und verteidigt. Das Ziel? Darüber mehr mit den Menschen ins Gespräch kommen. Spöttelnde Stimmen weisen aber schon darauf hin, dass die Französinnen und Franzosen vermutlich wenig Lust haben, Bayrous Ausführungen vom Strandhandtuch aus zu folgen und zu kommentieren. Unser Frankreich-Korrespondent Wolfgang Landmesser hat sich mal durch die Videos geklickt.
Da sitzt der Premierminister Anfang August in seinem cleanen Pariser Büro, während halb Frankreich Urlaub macht. Einziges Zugeständnis an den Sommer, das Jackett hat er weggelassen. Sein Thema ist ernst, die riesigen französischen Staatsschulden.
Ich würde mich in den kommenden Wochen gerne mit Ihnen über dieses Thema austauschen, mit Ihnen über die Zwänge reden, in denen wir uns befinden, die Notwendigkeit, der wir gegenüberstehen, die auf unseren Schultern lastet und die wir nicht beiseite schieben können.
FB Direkt heißt der YouTube-Kanal ganz schlicht, nach den Initialen von François Bayrou. Die Idee, die Französinnen und Franzosen mit dem Problem konfrontieren und für den Haushaltsplan des Ministerpräsidenten gewinnen, der mit harten Einschnitten einhergeht und nach der Sommerpause Anfang Oktober in der Nationalversammlung zur Abstimmung steht. Die Botschaft von FB, den Gürtel enger schnallen und in die Hände spucken, damit Frankreich wieder produktiver wird.
Mehr produzieren bedeutet auch mehr arbeiten. Und davon ausgehend habe ich den Vorschlag gemacht, der jetzt sehr umstritten ist, nämlich die Zahl der Feiertage zu beschneiden. Ich bin sehr offen, welche Feiertage das genau sein werden. Aber wenn wir ein oder zwei Tage mehr arbeiten, wird das Land auch mehr produzieren.
Schon nach den ersten vier Folgen ist klar, Begeisterung für Bayrous großen Plan löst der Kanal nicht aus. Im Gegenteil, die Kommentare unter den Videos hämisch bis wütend.
Das ist das erste Mal, dass Bayrou alle Franzosen vereint. Gegen ihn.
Das ist das einzige YouTube-Video, wo du dich ärgerst, wenn die Werbung zu Ende ist.
Die Kommentare gefallen mir, danke euch allen. So viel Einstimmigkeit habe ich noch nicht erlebt. Okay, gegen Bayrou.
Alle, die hier sind, wollen sich schieflachen. Darüber sind wir uns einig, oder?
Auch die Nutzerzahlen sind wenig berauschend. Die erste Folge von FB Direkt kommt immerhin noch auf 120.000 Abrufe. Nur etwas mehr als 20.000 sind es noch bei Folge 4. Kein Wunder, findet der Kommunikationsexperte Florian Silnitzky. Das Timing stimme einfach nicht. Die Franzosen sind gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie machen Urlaub. Da gibt es keine Aufmerksamkeit für Politik und kein Gefühl der Dringlichkeit. Anders bei den Waldbränden. Da haben sie François Bayrou zugehört, weil es ein drängendes Problem ist. Das Haushaltsproblem spielt erst nach der politischen Sommerpause wieder eine Rolle. Außerdem habe der Ministerpräsident das falsche Medium gewählt. Wirklich kommunizieren sei via YouTube kaum möglich, sagt der Gründer der Agentur La Frenchcom. Er wird es nicht schaffen, die Wahrnehmung für sein Programm neu auszurichten mit so einem vertikalen Format. Das ist zu sehr von oben herab. Die Schwächen beim Meinungsaustausch sind zu groß, um effizient zu sein. Abgehoben, wenig authentisch. Die Kritik spiegelt sich auch in vielen Kommentaren.
Ich mag diesen Ansatz der alten Bourgeois. Dem Volk sagen, dass es mehr arbeiten muss, weil sie unsere Kohle gestohlen haben.
Monsieur, hören Sie auf die Arbeiter draufzuhauen. Sie können sparen, ohne unser Sozialmodell anzufassen, und Sie wissen das. Aber dafür bräuchte es Mut.
Wie meine Großmutter sagte, wer die Treppe fegt, sollte oben anfangen.
Ein Bericht von Wolfgang Landmesser. Ganz anderes Thema. 50 Jahre lang stand das ehemalige Kalkwerk im rheinland-pfälzischen Diez, dicht an der Grenze zu Hessen, leer. Jetzt hat der Verein Kalkwerk e.V., eine Initiative des Kultur- und Jugendförderkreises der Stadt, den Bauten neues Leben eingehaucht. Unser Reporter Andreas Kriesam war vor Ort.
So ganz einfach lässt sich das Kalkwerk in Diez nicht finden. Hinter einem Verwertungsunternehmen liegt es versteckt vor großflächigen Gleisanlagen. Früher wurde hier Kalk verladen, der aus einem Steinbruch ausgehauen wurde. Tonnenschwere runde Felsblöcke, die heute als Poller eingesetzt werden, erinnern an diese Zeiten. Genau wie die jetzt bunt besprühten meterhohen Silos, alte Hallen und das heutige Herzstück des Kalkwerks, die ehemalige Verladerampe. Diese haben die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins zu einer Bühne umgebaut. Tim Färber war mit dabei.
Wir stehen jetzt hier quasi in einem klassischen Amphitheater. Ungefähr 1100 Leute Sitzplätze. Und links von uns ist die Open-Air-Bühne. Die haben wir vor genau 5 Jahren erneuert, haben einen neuen Aufbau drauf gesetzt. Hier findet unser jährliches Kalkwerk-Festival statt.
Hier treten die Bands auf, die in den Proberäumen des Kalkwerks das ganze Jahr über proben. Außerdem kommen zu dem Festival auch geladene Künstler, überwiegend mit Punk-, Elektro- oder Dance-Musik im Gepäck. Das Fest ist die Haupteinnahmequelle des Vereins. Damit werden die Bühne und Proberäume und Hallen ständig in Schuss gehalten und ausgebaut. Auch die Kunsthalle direkt neben der Bühne. Kurator Thorsten Rosa bereitet die multimediale Ausstellung Haarlem am Main vor. Jazz um die NS-Zeit in Frankfurt.
Wir sehen hier auf Karton, Papier, schwarze Skizzen, die eben in dem Kontext von dem Thema verfolgte Swingjugend, tanzende Pärchen, abgebrannte Frankfurter Festhalle, BBC, der Feindsender.
Es geht darum, wie sich Jazzmusiker in den 40er Jahren in Frankfurt unter den Nazis trotzdem gehalten haben. Und welche Ideen sie entwickelten, um weiter ihre Musik spielen zu können. Zum Beispiel übersetzten sie originale Jazz-Titel spontan ins Deutsche, wenn die SA erschien. Tim Ferber.
Das ist damals passiert und das wird am 7. November hier aufgeführt. Und da sind wir echt froh, dass wir das gekriegt haben, weil das auch, glaube ich, in die Zeit gerade ganz gut passt.
Neben Kunst und Musik gibt es im Kalkwerk seit Neuestem auch Theater. Theaterpädagogin und Schauspielerin Patricia Wollschläger.
Wir haben auf jeden Fall vor, Theaterstücke zu präsentieren und aber auch Kurse und Workshops im Ferienprogramm für Kinder zu mitmachen.
Ein bisschen härter geht es im Kakadu zu. Ein mittlerweile fast 40 Jahre alter Alternative Music Club, der aus dem Kalkwerk entstanden ist. Er gehört zum Kalkwerk dazu und wird auch von Kalkwerkern betrieben. Für die Jugend gibt's Kalkonia. Aus der ehemaligen Waage des Kalkwerks ist eine Rampe für Skaterinnen und Skater geworden, wie alle anderen Projekte auch in ehrenamtlicher Arbeit unter Anleitung von Sebastian Geberzahn.
Also es ist schon ein Lebensprojekt und dadurch, dass das hier in ehrenamtlicher Arbeit passiert, haben wir auch keinen Zeitdruck und können uns das halt auch genau planen und timen, wie viele Leute da sind, die dann mithelfen.
Vom ehrenamtlichen Engagement, von der Liebe zur Kunst und Kultur und zu den Menschen, davon lebt das Kalkwerk.
Sport.
Mit Moritz Knorr. Die deutschen Hockeyherren haben bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach auf beeindruckende Art und Weise den Halbfinaleinzug klargemacht und sind damit einen Schritt näher am großen Ziel EM-Titel. Das Spiel gegen Polen endete mit sage und schreibe 10:0. Christina Schröder.
Von Anfang an lieferte das DHB-Team eine Machtdemonstration. Nach nur 72 Sekunden brachte Kapitän Mats Grambusch sein Team in Führung. Doppelpacks von Thies Prinz und Raphael Hartkopf folgten. Gonzalo Pejat sorgte per Strafecke zum 6:0 Halbzeitstand. Das deutsche Team war drückend überlegen, zeigte schöne Kombinationen und kreative Spielzüge. Außenseiter Polen diente eher als Statist in dieser Partie. Die zweite Hälfte glich der ersten. Deutschland nahm zwar etwas Tempo raus, Tore fielen aber weiter. Unter anderem erzielte Hartkopf noch seinen dritten Treffer. Mit dem Sieg im letzten Gruppenspiel steht Deutschland als Gruppenerster fest und geht damit dem Titelverteidiger Niederlande aus dem Weg. So geht's am Donnerstagabend gegen Spanien.
Heute wollen dann noch die Damen nachlegen und ebenfalls in das Halbfinale einziehen. Um 20 Uhr geht's gegen Irland. Die Fußball-Bundesligisten kommen in den letzten Zügen der Saisonvorbereitung nochmal ordentlich ins Schwitzen. 1,5 Wochen sind es noch, bis die Bundesliga wieder startet. Dann werden wir einen Eindruck davon bekommen, wer im Sommer am besten gearbeitet hat. Und auch, bei wem personelle Veränderungen an der Seitenlinie funktionieren. Davon gab es nämlich einige. Konstantin Kleine.
6 Vereine haben sich neu sortiert und hoffen auf frischen Wind. Wir sagen herzlich willkommen allerseits.
Horst Steffen. SV Werder Bremen.
Der ruhige Taktikfuchs kommt von einer in jüngerer Vergangenheit ziemlich starken SV Elversberg. Nach 8 Jahren im Saarland soll Steffen den Bremer Fans jetzt erfolgreichen und offensiven Fußball bieten. Mit ganz eigenem Ansatz.
Wir machen das nächste Spiel zum allerwichtigsten auf der Welt und da bin ich etwas weg von. Trotzdem ist es wichtig, dass ich meine Aufgabe richtig mache.
Was Horst Steffen mit an die Weser bringt? Spielidee, Struktur und einen charmanten Understatement-Stil.
Lukas Kwasniok. Der FC Köln.
Nach 4 Jahren Paderborn geht's an den Rhein. Kwasniok ist laut, leidenschaftlich und komplett filterlos. Das ist so Köln, oder?
Emotionaler Trainer und emotionales Umfeld. Das könnte vielleicht gut werden.
Wie geht's aus mit dem Neuen und dem FC? Schafft der Kwasniok den Klassenerhalt oder schafft Köln Kwasniok?
Sandro Wagner, FC Augsburg.
Vom Nagelsmann-Co zum Bundesliga-Trainer. Aus Augsburg kommt etwas auf uns zu.
Es macht mir einfach umso mehr Spaß, Dinge umzusetzen, Entwicklungen zu begleiten.
In welche Richtung geht's für den FCA? Wir sind gespannt auf den Imagewechsel.
Ole Werner. RB Leipzig.
Von Werder zu RB. Ohne Werner wäre in der Bundesliga nach wie vor nichts los.
Für mich das Interessante ist, dass das hier ein Umfeld ist, in dem Entwicklung möglich ist, dass anders gedacht wird, dass innovativ gedacht wird.
Sein Auftrag? Mit norddeutscher Coolness und klarer Struktur soll er die Bullen von RB wieder ins Galoppieren bringen. Und zwar bis nach Europa.
Paul Simonis. VfL Wolfsburg.
Der niederländische Taktiktüftler kommt von den Go-Ahead Eagles nach Wolfsburg. Da hat er den Pokal geholt.
Ich verstehe jetzt viel, aber ich brauche noch etwas Zeit.
In Wolfsburg will er nicht nur Spiele gewinnen, sondern auch die Fans zurück ins Stadion holen.
Erik ten Hag. Bayer 04 Leverkusen.
Auch er ist Niederländer. Ex-Ajax, ex-Manchester United und jetzt eben Werkself.
Ich will gewinnen, aber auch auf eine bestimmte Art und Weise mit dominanten Fußball.
Ten Hag bringt Titel, Erfahrung und Anspruch mit nach Leverkusen. Doch wie schwer wiegt das Erbe von Alonso wirklich? 6 neue Gesichter, 6 neue Geschichten. Willkommen zur neuen Spielzeit allerseits.
Eine erste Bewährungsprobe für die Sechs gibt's dann am Wochenende. Dann geht's im DFB-Pokal um den Einzug in die zweite Runde. Alle Infos aus der Welt des Sports finden Sie online unter sportschau.de und in der Sportschau-App.
Und das waren die wichtigsten Infos vom Sport, zusammengefasst von Moritz Knorr.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.29 Uhr mit Juliette Groß. Zur Abstimmung vor dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin kommen heute europäische Staats- und Regierungschefs zu einer Videokonferenz zusammen. Der britische Premierminister Starmer forderte im Vorfeld des Gesprächs der sogenannten Koalition der Willigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Diese sollten Russland davon abschrecken, die Ukraine in der Zukunft zu bedrohen, hieß es in einer Mitteilung der Regierung. Aus London, Mareike Aden.
Für den britischen Premier Keir Starmer spielt die sogenannte Koalition der Willigen eine zentrale Rolle bei der Stärkung der Ukraine und der Mitsprache Europas. Starmer selbst hat sie zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron im Frühjahr ins Leben gerufen. Ursprünglich mit der Idee, einen Waffenstillstand vor Ort in der Ukraine abzusichern, mit europäischen Truppen und US-Sicherheitsgarantien. Ein Abkommen jeder Art müsse die Ukraine direkt involvieren und sie dürfe nicht zu Gebietsabtritten genötigt werden.
In den Waldbrandgebieten in Spanien ist die Lage weiter angespannt. In der Nähe der Hauptstadt Madrid kam den Behörden zufolge ein weiterer Mensch ums Leben. Es handelt sich demnach um einen freiwilligen Helfer bei Löscharbeiten. Auch in Portugal kämpfen die Feuerwehrleute weiter gegen drei große Waldbrände. Griechenland hat unterdessen Unterstützung bei der EU angefordert. Die gefährlichsten neuen Brände befinden sich laut Feuerwehr auf der Insel Zakynthos und in Teilen Westgriechenlands. Patientenschützer und Vertreter der Gesundheitsbranche kritisieren erneut einen mangelnden Hitzeschutz in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Sie fordern unter anderem moderne Kühltechnik und eine bessere Dämmung. Aus der Nachrichtenredaktion Chris Berdrow.
Wegen eines jahrzehntelangen Investitionsstaus seien Krankenhäuser nur unzureichend auf Hitzeperioden vorbereitet, sagte Henriette Neumeier aus dem Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eugen Brüsch von der Stiftung Patientenschutz kritisiert, Bund und Länder nähmen den Hitzeschutz weiterhin nicht ernst. Hitzeschutzpläne, sagt er, enden dort, wo die Patientensicherheit Geld kostet. Noch in diesem Jahr müsse es verbindliche Investitionszusagen geben.
Die KI-Suchmaschine Perplexity AI will den Browser Chrome von Google übernehmen. Das US-Unternehmen hat nach eigenen Angaben ein Angebot in Höhe von 34,5 Milliarden Dollar vorgelegt. Experten zufolge dürfte Google kaum bereit sein, Chrome freiwillig zu verkaufen. Doch der Konzern steht wegen seiner Marktmacht unter Druck von Regulierungsbehörden. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise klar bei Tiefstwerten von 22 bis 12 Grad. Tagsüber viel Sonne, im Norden ein paar Wolken, 31 Grad in Hamburg bis 38 Grad in Nordrhein-Westfalen. An der See 25 bis 30 Grad. Am Donnerstag mehr Wolken und örtlich Gewitter, 24 bis 38 Grad. Am Freitag heiter bis wolkig, später Schauer und Gewitter, 22 bis 36 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst die Entwarnung auf der A92 München-Deggendorf. Jetzt kein Falschfahrer mehr zwischen Moosburg-Nord und dem Kreuz Landshut. Dann eine Gefahreninformation für Brandenburg. Aktuell kommt es auf der Havel im Bereich Oranienburg-Lenitz zu Behinderungen der Schifffahrt. Und zwar durch einen etwa 5 Meter langen Baumstamm. Der treibt frei im Wasser und kann erst im Laufe des Tages geborgen werden. Die Feuerwehr ruft dazu auf, besonders vorsichtig zu sein beim Befahren der Wasserstraße. Auf die Autobahnen. Die A1 Osnabrück Richtung Dortmund ist zwischen Münster Nord und dem Kreuz Münster Süd wegen Bauarbeiten noch bis 4.30 Uhr gesperrt. Die A24 Berlin Richtung Hamburg ist zwischen Zarrentin und Hornbeek wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Und die A59 Duisburg Richtung Dinslaken ist zwischen dem Kreuz Duisburg und dem Kreuz Duisburg Nord wegen Brückenarbeiten noch bis zum 26. August gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Weiterhin im Studio Alex Franz. Hallo. Wer sich eine Solaranlage aufs Dach stellt, der bekommt vom Staat Geld, wenn er Strom ins Netz einspeist. Bisher zumindest. Aber die neue Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche hat angedeutet, dass mit der Förderung bald Schluss sein könnte. Was ist da dran und was würde das für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten? Das erklärt unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Bisher ist es ja so, dass wer sich eine Solaranlage anschafft und Strom ins Netz einspeist, für 20 Jahre einen festen Preis dafür garantiert bekommt. Das ist die sogenannte Einspeisevergütung. Katharina Reiche findet aber, dass neue kleine PV-Anlagen sich auch heute schon rechnen und diese Förderung gar nicht mehr brauchen. Das soll heißen, es braucht gar keinen Zuschuss vom Staat mehr, sagt die Ministerin. Schließlich spart man schon dadurch Geld, dass man weniger Strom vom Energieversorger kaufen muss. Und darüber soll sich der Preis für den Kauf und die Installation der Photovoltaik oder kurz PV-Anlage dann selbst rechnen. Das Wirtschaftsministerium will aber bisher noch nicht damit rausrücken, wann genau und in welcher Höhe die Förderungen gekürzt werden könnten. Da ist vorweg ganz wichtig, es geht hier nicht um die kleinen Balkonkraftwerke, die in letzter Zeit so in Mode sind. Die fallen da eh nicht drunter. Sondern es geht hauptsächlich um die PV-Anlagen, die sich zum Beispiel auf Eigenheimdächern finden. Also schon größer als die kleine Solarplatte vom Balkon, aber keine große Industriestromanlage. Und wer sich eben so ein Teil aufs Dach setzen will, der sollte ganz genau nachrechnen, ob der gesparte Strom die Solaranlage irgendwann auch finanziert. Weil man eben nicht mehr darauf zählen kann, dass der Staat einem quasi den überschüssigen Strom zu einem festgelegten Preis abkauft. Wer sich erstmal wohl keine Sorgen machen muss, sind diejenigen, die schon eine PV-Anlage haben. Die haben nämlich Bestandsschutz, sagt die Wirtschaftsministerin. Das soll heißen, für die gilt der Preis, der versprochen wurde. Tatsächlich stammt die Einspeisevergütung noch aus einer Zeit, als erneuerbare Energien teurer waren und der Staat den Ausbau schnell vorantreiben wollte. Speziell Solarmodule haben vor 20, 30 Jahren einfach noch viel mehr gekostet. Da wollte man diejenigen belohnen, die quasi als Privatleute bei der Energiewende mitmachen. Heute sind die Solaranlagen nicht mehr so teuer und damit müsste der Staat auch nicht mehr so viel zuschießen. Die Einspeisevergütung wird ja auch generell schon bisher alle 6 Monate um 1% gesenkt. Ein Problem ist aber, dass es bisher gar kein anderes System gibt, als dass der Staat die Einspeisung vergütet. Man kann ja schlecht als kleiner Eigenheimbesitzer bei Vattenfall klingeln und denen 1 Watt hausgemachten Solarstrom vom Dach verkaufen. Insofern gibt es noch keine Alternative für dieses bisherige Abnahmesystem. Die Fachleute aus der Solarbranche haben auch eine Umfrage gemacht und die hat ergeben, dass wohl nur 4 von 10 Leuten sich eine Heim-PV-Anlage anschaffen würden, wenn es keine Förderung vom Staat mehr geben würde. Und deshalb beschwert sich auch der Bundesverband Solarwirtschaft, dass die Energieministerin die Energiewende ausbremst. Sie sollte stattdessen lieber mal die Netze und die Möglichkeiten zum Stromspeichern besser ausbauen. Dann wäre das System auch stabiler.
Wirtschaft.
Künstliche Intelligenz, kurz KI, klingt für viele immer noch sehr abstrakt. Dabei ist sie längst im Alltag angekommen. Beim Übersetzen, Kochen oder auch in der Urlaubsplanung. Aber wie zuverlässig sind die Tools und worauf sollten wir da achten? Wo KI den Alltag wirklich erleichtern kann und wo man besser vorsichtig ist, Luca Kissel berichtet.
KI-Tools wie ChatGPT, Google Gemini oder DeepL sind gerade im Alltag vieler nicht mehr wegzudenken. Wir haben in Frankfurt nachgefragt.
ChatGPT für die Uni.
Ja, fürs Kochen, also dann sagt man dem halt, was man so hat und dann zaubert er dem manchmal was Leckeres dann noch zusammen. Ja.
Wenn ich weiß, dass ich jetzt mehrere Internetseiten besuchen müsste, um irgendwas Zusammenfassendes zu finden, dann gebe ich es einfach bei ChatGPT ein und dann wird es für mich zusammengefasst.
Ich muss zugeben, manchmal wird auch ChatGPT als kleiner Psychologe benutzt, um so ein bisschen Ballast abzulegen.
Doch nicht jede App kann alles. ChatGPT zum Beispiel ist dafür bekannt, Texte zu schreiben und Fragen zu beantworten. Aber die Anwendung hat klare Grenzen. Die kostenlose Version arbeitet mit älteren Daten und kennt aktuelle Entwicklungen oft nicht. Wer die sogenannte Plus-Variante für rund 23 Euro im Monat bucht, bekommt schnellere Antworten und kann auch aktuelle Informationen aus dem Internet abrufen. Aber die Antworten klingen meist sehr überzeugend, sind aber nicht immer richtig. ChatGPT erfindet auch mal Dinge, die es gar nicht gibt, weil es darauf trainiert sei, immer eine Antwort zu liefern. Philipp Wendt zum Beispiel, Vorstand der Verbraucherzentrale Hessen, erzählt von einigen Anrufern, die nach einer Kindergeldberatung fragten, die es laut KI bei der Verbraucherzentrale gäbe. Das stimmt aber gar nicht.
Sie rechnen immer nur die Wahrscheinlichkeit, was jetzt üblicherweise in dem Kontext der nächste Buchstabe wäre. Und dadurch passiert es halt, dass sich diese künstlichen Intelligenzsysteme einfach Dinge ausdenken, die so gar nicht existieren.
Wenn die App also ein Kochrezept vorschlägt oder einen Reisetipp gibt, sollte man unbedingt noch einmal prüfen, ob das wirklich stimmig ist. Also lieber noch mal gegenchecken. Gerade bei Gesundheitsthemen oder bei rechtlichen Fragen sollte man sich nicht allein auf die KI verlassen.
Dann muss ich schon überlegen, welche Quellen hat die KI benutzt und sind das vertrauenswürdige Quellen, die die KI da verwendet hat. Und das kann man schon empfehlen. Ich kann mir, wenn ich diese Anwendung nutze, zeigen lassen, auf welche Internetressourcen die Anwendung zurückgegriffen hat. Sind das seriöse Medien oder sind das möglicherweise Medien, die dafür bekannt sind, dass sie vielleicht selber Fake News verbreiten?
Bei Nutzung von KIs spielt der Schutz eigener Daten eine wichtige Rolle. Auch in Frankfurt macht man sich darüber Gedanken.
Ich stelle mir immer vor, wenn ich nach Amerika einreise, ob die das sehen könnten, was ich da gesucht habe. Deswegen ja, bin ich vorsichtig, was ich da schreibe.
Ja, die wissen so meinen Namen, was und wo ich studiere, wofür ich mich bewerbe und alles. Also die wissen quasi alles über mich.
Genau das kann gefährlich werden. Die meisten KI-Betreiber speichern die Daten nicht in Europa ab. Was mit den Daten passiert, ist unklar und unterliegt meist nicht den Richtlinien, die für Verbraucher in Deutschland üblicherweise gelten. Vorsicht ist da geboten, sagt die Verbraucherzentrale.
Die KI lernt ja aus dem heraus, welche Fragen eingegeben werden. Das gilt eigentlich bei der KI wie in allen anderen Bereichen auch. Man sollte persönliche Daten von sich so wenig wie unbedingt möglich im Internet hinterlassen.
Wer also zu viele persönliche Daten wie Name, Adresse oder Kontodaten eingibt, öffnet der KI die Tür für Training oder personalisierte Werbung. Nicht jeder möchte das. Am Ende gilt, KI kann uns viel Arbeit abnehmen, wenn man sie bewusst einsetzt. Die Basisversionen reichen zum Ausprobieren oft völlig aus. Also ruhig neugierig sein, aber die eigenen Daten schützen und vor allem kritisch hinterfragen, was die KI erzählt.
Tja, moderne Technik kann uns Menschen in den verschiedensten Bereichen helfen, zum Beispiel auch in der Gastronomie. Servicekraft gesucht, weiblich, männlich, divers, Land auf, Land ab, suchen Cafés, Wirtshäuser oder Restaurants nach Personal. Der Fachkräftemangel ist mancherorts so groß, dass einige Lokale nur noch an bestimmten Tagen öffnen. Doch es geht auch anders, wenn man sich von moderner Technik unterstützen lässt, wie in Dingolfing. Peter Allgeier stellt das Café der Zukunft vor.
Roboterarme sausen durch die Luft, greifen einen Becher, in den Eiswürfel fallen. Das hier ist natürlich auch ein wenig Show, aber weit mehr als ein gewöhnlicher Kaffeeautomat, gerade was die Qualität betrifft.
Wenn sich das Wetter ändert, zum Beispiel die Luft feuchter wird bei Regen, dann verändert sich auch die Kaffeebohne, die schwillt an, der Mahlgrad verändert sich. Und dann kann es sein, dass der Espresso auf einmal bitter schmeckt. Und es wird also bei einer guten Kaffeetechnik durch Parameter gemessen und dann wieder nachgestellt und ausgeglichen. Das heißt, hier macht das automatisierte Konzept eigentlich das, was der menschliche Barista den ganzen Tag macht.
Harald Rohrmoser weiß, wovon er spricht. Er war Küchenchef in 5-Sterne-Hotels auf der ganzen Welt. Als Chef des Startups K-Next will er diese Exzellenz auf Roboter übertragen. Zusammen mit der Leipheimer Firma Wanzel ist ein Mitarbeitercafé entstanden, das fast ohne Personal auskommt. Ein Reinigungsroboter macht es sauber, der selbstständig Putzmittel nachfüllen und sein Schmutzwasser mit frischem austauschen kann.
Wir haben einerseits den Roboter und auf der anderen Seite unsere Eingangsgate, die den Innenbereich und den Außenbereich voneinander trennt und die beiden kommunizieren miteinander digital. Sprich, wenn der Roboter kommt, öffnet sich die Gate und lässt ihn durch.
Gewichtssensoren messen, wenn jemand Speisen aus dem Regal nimmt und kommunizieren, bitte Nachschub liefern an die Küche. Nur dort arbeiten noch Menschen. Das Café kann so rund um die Uhr geöffnet sein.
Ich meine, wir haben ja Projekte, die mal in der Nacht sind und sowas. Und damit können die Leute dann auch in der Nacht sowas zum Essen holen. Also das ist eigentlich genau die richtige Lösung für unser Betriebskonzept.
Ich glaube, du bist sogar noch ein Ticken flexibler beim Operama im Prinzip, oder? Weil du stellst es einfach rauf, wenn es gehen musst.
Die Rede ist hier vom Servierroboter, der mit schmutzigem Geschirr selbstständig in die Küche rollt. Vollständig ersetzt werden soll der Mensch nicht. Die technischen Helfer sollen viel mehr Freiräume schaffen, sagt Rohrmoser.
Das heißt, ich habe eigentlich mit dem Einsatz von Robotern einen besseren menschlichen Service wie vorher, weil der Kellner wieder viel mehr Zeit hat, sich um die Gäste zu kümmern, anstatt irgendwo in die Küche zu laufen oder Geschirr in die Spülküche zu bringen.
Den Robotern hätten manche schon Namen wie Zensi oder Wastel gegeben. Angesichts des Fachkräftemangels dürften sie bald häufiger durch Restaurants oder Cafés rollen.
Peter Allgeier berichtete. Uhr. Heute Nacht gibt's am Himmel über Deutschland wieder was ganz Besonderes zu sehen. Perseiden. Dieses Wort hört man ja jedes Jahr im August wieder. Aber so ganz genau wissen die meisten wohl doch nicht, was dahinter steckt. Ein Meteorschauer, also viele kleine Brocken aus dem All, die im August Richtung Erde schießen und dann hier am Nachthimmel ein Sternschnuppenfeuerwerk zünden. Aber wie hoch sind die Chancen denn wirklich, die Perseiden heute Nacht oder auch in der nächsten Nacht zu sehen? Darüber hat Robert Meyer vom WDR mit Susanne Hüttemeister gesprochen. Sie ist die Direktorin des Planetariums in Bochum und Professorin für Astrophysik an der Ruhr-Universität Bochum. Der Mond ist ja recht hell. Was bedeutet das nun? Kann man die Perseiden wirklich gut sehen?
Der Mond ist zu hell, um viele Sternschnuppen zu sehen. Man kann einige sehen, weil bei den Perseiden auch sehr helle Sternschnuppen dabei sind, die sich gegen das Mondlicht durchsetzen können. Das sind aber ein paar wenige pro Stunde, während man ansonsten, also bei Neumond nächstes Jahr, bis zu 30 bis 50 pro Stunde sehen kann von einem dunklen Standort aus. Also die Rate ist um einen Faktor bestimmt 10 reduziert durch das Mondlicht.
Lohnt es sich denn trotzdem jetzt dieses Mal irgendwo hinzufahren an einen Ort, von dem Sie sagen, na ja, da hat man dann immer noch die besten Chancen?
Also der Mond ist überall hell,
okay.
Auch an Orten, die eigentlich sehr dunkel sind. Deswegen ist ein dunkler Ort in diesem Jahr weniger wichtig als in anderen Jahren, wenn die Perseiden bei Neumond stattfinden.
Gut.
Allerdings direkt unter die Straßenlampe sollte man sich auch nicht stellen.
Denn ja, dann klappt es ja überhaupt nicht.
Als der Mond.
Genau. Aber was ich mir so gedacht habe, dann sieht man doch immerhin den Mond im Moment.
Also da geht schon was mit einem Fernglas. Der Mond ist dann so richtig hell. Der ist in der nächsten Nacht noch zu 85% beleuchtet. Wir haben ihn gestern schön im Aufgang gesehen. Da ist er dann noch so ein bisschen gerötet und sieht eigentlich am Horizont auch ganz nett aus. Wenn er dann höher kommt, ist er natürlich sehr, sehr hell, aber ungefährlich. Das heißt, im Gegensatz zur Sonne kann ich mit dem Fernglas zum Beispiel natürlich zum Mond schauen und sehe da ein paar mehr Details als mit dem bloßen Auge. Klar, das geht.
Jetzt sagen Sie ja, wenn ich Sie richtig verstehe, nächstes Jahr habe ich dann aber im Gegensatz zu diesem mal so eine richtige Chance auf Sternschnuppen.
Ja.
Also was kann ich mir da in den Kalender schreiben?
Also nächstes Jahr am 12. August ist exakt Neumond. Das heißt, der Mond stört überhaupt nicht und man kann sowohl in der Nacht vom 11. auf den 12. als auch vom 12. auf den 13., also für uns jetzt in diesem Jahr, in der nächsten Nacht, wirklich toll Perseiden gucken. Nur können wir leider das gute Wetter, das wir dieses Jahr haben, ist ja fast ein bisschen heiß, aber wirklich keine Wolken zu befürchten. Das können wir für nächstes Jahr nicht bestellen. Und das ist gleich doppelt schade, denn es gibt am 12. im nächsten Jahr auch noch eine Sonnenfinsternis, tagsüber natürlich, wenn die Sonne über dem Horizont steht, nachmittags.
Ja.
Die ist in Spanien eine totale Sonnenfinsternis, aber auch im Sendegebiet eine tiefpartielle. Das heißt, man merkt schon, dass das Licht sich ändert. Das heißt, nächstes Jahr wäre super wolkenloses Wetter ganz besonders gut für die Perseiden und auch für die Sonnenfinsternis.
Also, wir halten mal fest, Perseiden sehen ist zumindest diesen Sommer nicht so einfach. Aber vielleicht will ich ja heute Abend beim Treffen mit Freunden oder in der Familie ein bisschen angeben mit meinem Wissen. Haben Sie noch so einen schnellen Fakt zu Perseiden, einen mit so einem richtigen Aha-Effekt?
Perseiden haben mit dem Sternbild Perseus eigentlich nichts zu tun, ist vielleicht der Aha-Effekt. Sie haben auch mit Sternen nichts zu tun, obwohl sie Sternschnuppen heißen. Das sind kleine Staubkörnchen, manche nur ein paar Millimeter groß, die von einem Kometen, der alle 130 Jahre einmal an der Erde vorbeikommt, stammen. Der Staub auf seiner Bahn hinterlässt und da fliegt die Erde durch, jedes Jahr Mitte August mit Höhepunkt am 12.
Sagt Susanne Hüttemeister, Direktorin des Planetariums in Bochum und Professorin für Astrophysik an der Ruhr-Universität Bochum. Sternschnuppen ziehen Menschen ja seit jeher in den Bann, nicht nur, weil man sich dabei etwas wünschen darf. Auch die Forschung ist von ihnen fasziniert. Unser Reporter Uwe Gradwohl aus dem ARD-Kompetenzzentrum Wissen hat in Stuttgart ein Sternschnuppenexperiment miterlebt, das trotz hellem Mond funktioniert.
Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart. Countdown in der Laborhalle.
Zündung in 3, 2, 1, Zündung.
In einem Stahlzylinder, so lang wie ein kleiner Lastwagen und mit einem Durchmesser von geschätzt 1,5 Metern, schießt jetzt elektrisch geladene Luft, sogenanntes Plasma, gegen ein Metallstück von der Größe einer Praline. Der Plasmawind leuchtet violett. Und wo er auf das Metall trifft, wird es blendend hell. Kameraaufnahmen zeigen später, das Stückchen Metall schrumpft, weil unablässig glühende Splitter von ihm abplatzen. eine künstliche Sternschnuppe. Nur eben nicht am Nachthimmel. Raumfahrtingenieur Stefan Löhle leitet die Experimente.
Das ist ein Windkanal, mit dem man Flüge in die Atmosphäre eines Planeten untersuchen kann. Heute machen wir die Erde, so wie bei den Sternschnuppen, die man am Nachthimmel sehen kann. Wir simulieren quasi eine Situation, die da passiert. Da braucht man die Hitzeentwicklung, da braucht man die Geschwindigkeiten, da braucht man die Drücke. Genau, das ist relativ aufwendig und dann nennt sich das Ganze ein Plasma-Windkanal.
Mit den Experimenten im Plasma-Windkanal will das kleine Team um Stefan Löhle helfen, eine immer drängendere Frage zu beantworten. Wie verändert verglühender Weltraumschrott die obere Erdatmosphäre? Denn was früher selten passierte, wird sich künftig täglich ereignen. Ausgediente Satelliten- oder Raketenstufen verglühen beim Rücksturz zur Erde in der Atmosphäre. Diese künstlichen Sternschnuppen hinterlassen dort Rückstände. Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen dem Verglühen natürlicher und künstlicher Sternschnuppen.
Tatsächlich ist natürlich der natürliche Zufluss an Teilchen, also die ganzen Meteore, sind sehr viel mehr in Tonnen pro Jahr als die Satelliten. Aber Satelliten sind zu 70% Aluminium. Und Meteoriten haben nie Aluminium oder fast nie Aluminium. Das heißt, wir bringen jetzt plötzlich in die obere Atmosphäre, die sehr empfindlich ist, einen neuen Spielpartner rein. Den müssen wir untersuchen.
Vor wenigen Monaten brachte ein französischer Kollege das Stuttgarter Team dann auf die Idee, doch mal Meteoritengestein verglühen zu lassen. Also die Reste echter Sternschnuppen, die auf die Erde gefallen sind, im Plasmakanal erneut aufleuchten zu lassen. Die Aufnahmen zeigen, wie das Gestein im Plasma-Windkanal hell leuchtend regelrecht zerfließt. Bei solchen Experimenten aufgezeichnete Lichtspektren könnten künftig helfen, bei anfliegenden Sternschnuppen allein anhand ihrer Leuchtspur zu erkennen, aus welchem Gestein sie bestehen. In der Perseidennacht jedoch, versichert Stefan Löhle, wird er keinen einzigen Gedanken an seine Forschung verschwenden, sondern nur genießen.
Kultur.
Jeden Monat erscheint ja eine schier unübersichtliche Menge an neuen Jugendbüchern und Young Adult Romanen. Um Ihnen die Suche nach den lesenswerten Büchern zu erleichtern, stellen wir Ihnen jetzt drei vor, geeignet für Leserinnen und Leser ab 14 Jahren. Katja Esbach hat sie ausgewählt.
Titel:
Little White Lies.
Autorin:
Jennifer Lynn Barnes.
Darum geht's.
Reiche Südstaaten-Snobs und ihre Geheimnisse.
Jennifer Lynn Barnes ist eine überaus erfolgreiche amerikanische Jugendbuchautorin, bekannt geworden vor allem durch ihre Trilogie Inheritance Games. Barnes trifft einfach diesen lässigen, unangestrengten Ton. Ihre Geschichten sind raffiniert und spannend. All das gilt auch für den ersten Band der neuen Reihe. Es geht um Sawyer, die bei ihrer unzuverlässigen, alleinerziehenden Mutter aufwuchs. Geld ist praktisch nie vorhanden und schlägt sich so durch. Aber dann steht plötzlich Sawyers reiche Südstaaten-Oma auf der Matte und verspricht dem Mädchen eine halbe Million Dollar, wenn es an der diesjährigen Debütantinnen-Saison teilnimmt. Dort tummeln sich die Töchter und Söhne der Superreichen und Sawyer könnte kaum weniger Lust darauf haben. Allerdings wäre der Umzug zu Oma auch die Chance, endlich herauszufinden, wer Sawyers Vater ist. Also ist sie einverstanden. Wie bei The Inheritance Games gibt es auch hier zahlreiche Intrigen, Geheimnisse und Gefahren. Jennifer Lynn Barnes kann es einfach.
Titel:
The Last Bookstore on Earth.
Autorin:
Lily Brown Arnold.
Darum geht's.
Beklemmende Dystopie.
Ein schrecklicher Sturm ist über die Welt hinweggefegt und hat sie teilweise verwüstet. Die Überlebenden haben sich in ihren Häusern verschanzt. So auch Liz, die ihre Familie verloren hat und jetzt in einer Buchhandlung lebt. Dort sammelt sie Nachrichten verzweifelter Menschen, tauscht Bücher gegen Essen und versucht, die Realität auszublenden. Bis ihr sorgsam austarierter Alltag gestört wird. Maeve bricht im Laden ein und hat nicht vor, wieder zu verschwinden. Aus Liz' anfänglicher Ablehnung wird zartes Interesse und später große Verliebtheit. Die Mädchen schöpfen erstmals wieder Hoffnung, aber dann bedroht eine Gruppe Überlebender den Buchladen und ein neuer apokalyptischer Sturm zieht auf. Lily Brown Arnold schreibt locker leicht und die Ich-Perspektive macht ihre Geschichte sehr persönlich. Und ein Buchladen als Kulisse ist zwar nicht neu, aber immer wieder herrlich.
Titel:
Maybe Meant to Be.
Autorin:
K.L. Walther.
Darum geht's.
Liebe, Freundschaft und alles dazwischen.
Leichte Sommerlektüre lieben wir und genau das ist Maybe Meant to Be. Wobei leicht nicht mit banal verwechselt werden darf. Denn K.L. Walther hat eine wunderschöne Liebesgeschichte geschrieben, die dunkle Seiten und Probleme nicht ausspart. Im Mittelpunkt stehen die 18-jährige Sage und ihr allerbester Freund Charlie. Alle in ihrem Internat warten nur darauf, dass die beiden ein Paar werden. Niemand hat allerdings mit dem neuen Schüler gerechnet, dem hübschen Luke, in den sich Charlie sofort verliebt. Das gibt Sage die Chance, ihrem Interesse an Charlies Zwillingsbruder Nick nachzugehen. Aber irgendwie traut sich keiner der vier, ehrlich zu seinen Gefühlen zu stehen. Das zieht natürlich Missverständnisse, Verwicklungen und Ärger nach sich. Toller Young Adult Roman mit Humor und Tiefgang. Perfekt für Strand und Pool.
Mehr Informationen zu diesen und weiteren Kinder- und Jugendbüchern finden Sie unter ndr.de/Kinderbücher.
Standpunkte.
Bundeskanzler Merz hat für heute zu einer virtuellen Ukraine-Konferenz geladen. Mit dabei mehrere europäische Staats- und Regierungschefs. Auch US-Präsident Trump und der ukrainische Staatschef Zelensky sollen teilnehmen. Hintergrund ist der anstehende Gipfel zwischen Trump und Putin am Freitag in Alaska. Unsere Gastautorin heute ist Geli Tangermann, stellvertretende Chefredakteurin der Hamburger Morgenpost. Sie geht von schwierigen Gesprächen bei dem heutigen Treffen aus.
Besonders groß ist die Hoffnung nicht, wenn sich Kanzler Merz und andere europäische Regierungschefs mit Donald Trump zusammenschalten. Wenn sie alles geben werden, um Trump davon abzuhalten, die Ukraine beim Gipfel mit Putin zu verraten. Mal hü, mal hot, man kennt es von Trump. Und das Gespräch, so viel ist sicher, wird ein Drahtseilakt. Und doch zeichnet sich ab, dass die Europäer gegenüber Trump einen neuen, einen entschlosseneren Ton anschlagen werden. So zeigte Außenminister Wadephul bereits im Vorfeld klare Kante und warnte eindrücklich vor einem Frieden zum Preis ukrainischer Gebietsabtretung. An diesem Punkt also muss die Zeit der Schmeicheleien vorbei sein, um den Wüterich im Weißen Haus bei Laune zu halten. Denn dieses Mal geht es um unser aller Sicherheit hier in Europa.
Soweit Geli Tangermann von der Hamburger Morgenpost. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, aus europäischer Sicht bleibe der bevorstehende Trump-Putin-Gipfel eine Veranstaltung mit Risiken und Nebenwirkungen, und zwar ziemlich großen.
Wege zum Frieden zu suchen ist auch im Interesse Europas. Der Krieg in der Ukraine dauert schon viel zu lange. Aber Trump kann eben nicht aus seiner Haut. Das hat sich jetzt noch einmal auf einer Pressekonferenz gezeigt. Er sagt allen Ernstes, dass er vermutlich in den ersten 2 Minuten des Treffens entscheiden könne, ob eine Einigung möglich sei. Da kommen wieder seine Ungeduld und sein Mangel an Sorgfalt zum Ausdruck, die schon in den Zollverhandlungen wichtige Fragen offen ließen. Die einzige gute Nachricht ist, dass es keinen amerikanischen Alleingang geben soll. Zumindest will Trump mit der Ukraine und den Europäern sprechen, vor und nach dem Treffen.
Und noch ein anderes Thema. Vor rund 100 Tagen begann die Regierung unter Kanzler Merz mit ihrer Arbeit. Der Berliner Tagesspiegel zieht eine gemischte Bilanz.
Mit einer erstaunlichen Balance aus Entschlossenheit und Gelassenheit hat der Kanzler das Land außenpolitisch zurück auf die Weltbühne geführt. Kraftvoll setzte sich der CDU-Mann für deutlich höhere Verteidigungsausgaben ein und erkannte dafür die finanzpolitischen Realitäten an. Und doch herrscht 100 Tage nach Amtsantritt Katerstimmung im politischen Berlin. Stromsteuer, Richterwahl, der intern umstrittene Lieferstopp von Waffen an Israel, alles ungeschickt angepackt von Merz. Er und sein Kabinett müssen sich ranhalten. Die nächsten 100 Tage werden entscheidend sein.
Das Darmstädter Echo stellt der neuen Regierung ein gutes Zeugnis für ihre bislang geleistete Arbeit aus.
Deutschland spielt international wieder vorne mit. Auch ist es dem Kanzler gelungen, eine Arbeitsbeziehung zu US-Präsident Trump aufzubauen. Keine kleine Leistung. Die Ankündigung, die Waffenlieferungen nach Israel einzuschränken, war ein notwendiges Signal an die Regierung Netanyahu. Diese Entscheidung lenkt jedoch den Blick auf eine Schwäche des Kanzlers. Merz hat das Gefühl dafür verloren, wie seine politische Familie tickt. In dieser Kommunikationsstörung lauern Gefahren für die Koalition, die zum Erfolg verdammt ist.
Das waren die Standpunkte, zusammengestellt heute von Peter Behrendt. Und die Standpunkte gibt es täglich auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Die Nachrichten mit Frank Wörner. Guten Morgen. Die US-Regierung hat ihren Jahresbericht zur Menschenrechtslage veröffentlicht. Deutschland wird in dem Bericht wegen Mängeln bei der Meinungsfreiheit kritisiert. Anne Schneider, WDR Washington.
Zu den größten Problemen gehöre eine wachsende Zahl antisemitischer Taten, die die Polizei oft standardmäßig der extremen Rechten zuschreibe, so der Bericht, der im Auftrag der US-Regierung erstellt wurde. Dabei gäbe es Hinweise, dass die, Zitat, Massenmigration aus muslimischen Ländern ein wichtiger Treiber des Antisemitismus in Deutschland sei. Der Bericht kritisiert auch, dass in Deutschland die Meinungsfreiheit eingeschränkt werde. So gäbe es auf Online-Plattformen eine Zensur. Gemeint ist damit, die EU-Auflage, Hassbotschaften im Netz zu löschen.
Griechenland hat wegen zahlreicher Waldbrände die Europäische Union um Hilfe gebeten. Nach Angaben der Feuerwehr wurden 4 Löschflugzeuge vom Katastrophenschutz der EU angefordert, weil bereits viele der eigenen Löschflugzeuge im Einsatz sind. Besonders gefährlich sind demnach gerade neue Brände auf der Ferieninsel Zakynthos. Vor dem Treffen von US-Präsident Trump und Russlands Staatschef Putin morgen laufen die diplomatischen Vorbereitungen. Die beiden Außenminister Rubio und Lavrov haben am Telefon erste Details vorbesprochen. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat deutlich gemacht, dass die Ukraine die russisch besetzten Gebiete im Osten nicht aufgeben werde. Im Essener Stadthafen ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Ein LKW und mehrere Container haben gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf eine Lagerhalle übergriffen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner in Essen, Oberhausen und Bottrop aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Inzwischen ist das Feuer aber weitgehend gelöscht.
WDR aktuell aus der Region.
Um die heißen Sommertage etwas erträglicher zu machen, hat die Stadt Düsseldorf den ersten sogenannten Brümisateur auf dem Kirchplatz aufgestellt. Der Wasserzerstäuber soll die Menschen und die direkte Umgebung abkühlen. Umgesetzt wurde das Pilotprojekt zusammen mit den Stadtwerken. Paula Gerhardus, WDR Düsseldorf.
Es ist der erste Härtetest für den neuen Prototypen in Düsseldorf. Er ist 2,5 Meter hoch und täglich von 10 bis 20 Uhr aktiv. Wenn im Inneren eine Temperatur von 29 Grad gemessen wird, versprühen mehrere Düsen eine Art Wassernebel und kühlen so die nähere Umgebung runter. Der erste Brümisateur in Düsseldorf soll noch bis Ende September auf dem Kirchplatz stehen. Laut den Stadtwerken sind aktuell keine weiteren Standorte geplant.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht ist es meistens klar und lokal tropisch mit Tiefstwerten zwischen 22 und 12 Grad. Tagsüber scheint bei nur wenigen Wolken meistens die Sonne und es wird schwülheiß mit einer sehr hohen Wärmebelastung. Die Temperaturen erreichen in Bad Berleburg 32 Grad, in Wermelskirchen 34 und in Troisdorf 36 Grad. Der Donnerstag wird teils sonnig, teils wolkig. Dazu kann es einzelne Hitzegewitter geben bei bis zu 35 Grad. Das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Und es geht los mit einer Gefahreninformation für Brandenburg. Aktuell kommt es auf der Havel im Bereich Oranienburg-Lenitz zu Behinderungen der Schifffahrt. Und zwar durch einen 5 Meter langen Baumstamm. Der treibt frei im Wasser und kann erst im Laufe des Tages geborgen werden. Die Feuerwehr ruft dazu auf, besonders vorsichtig zu sein beim Befahren der Wasserstraße. Die A1 Osnabrück Richtung Dortmund ist zwischen Münster Nord und dem Kreuz Münster Süd wegen Bauarbeiten noch bis 4:30 Uhr gesperrt.
Und die A59 Duisburg Richtung Dinslaken ist zwischen dem Kreuz Duisburg und dem Kreuz Duisburg Nord wegen Brückenarbeiten noch bis zum 26. August gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt wie immer aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz. Hallo und willkommen. Und wir beginnen in dieser Stunde mit einem Thema, das uns gestern an dieser Stelle auch schon beschäftigt hat und das wohl noch die ganze Woche für sehr viel Gesprächsstoff sorgen wird. Es geht um das anstehende Treffen von Trump und Putin in Alaska am Freitag. Vorher versucht jetzt noch die EU, versucht auch Deutschland, Druck aufzubauen. Bundeskanzler Merz hat für heute zu einer Videokonferenz geladen mit US-Präsident Trump, Ukraines Präsident Zelensky und anderen europäischen Regierungschefs. Auch NATO-Generalsekretär Rutte soll dabei sein. Ist das jetzt ein weiterer Versuch abzuwenden, dass Trump und Putin über die Köpfe der Ukraine und auch der EU hinweg Absprachen treffen könnten? Das hat meine NDR-Infokollegin Janine Albrecht, Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel, gefragt.
Ein weiterer Versuch und vor allen Dingen ein sehr wichtiger Versuch, weil je näher man jetzt an diesem Gipfeltreffen heran ist, umso wichtiger ist es, glaube ich, nochmal dem US-Präsidenten die europäisch-ukrainische Position nahezubringen, es in seinen Kopf einzupflanzen, worum es da eigentlich geht. Und das wissen alle, die sich schon mal mit ihm beschäftigt haben, und dazu zählen alle die, die an dieser Konferenz teilnehmen werden, dass sie genau wissen, man muss da ein paar Knöpfe drücken, um ihn wieder auf die Seite zu ziehen und um dem etwas entgegenzusetzen, was Putin in die Waagschale werfen wird. Und der hat ein sehr gutes Gefühl in der Vergangenheit gehabt, wie er Trump um den Finger wickeln kann, wie er bei Trump wirklich weiterkommen kann, ihm Zugeständnisse entlocken kann. Und dem will man jetzt was entgegensetzen, und das ist das Ziel.
Vom Regierungssprecher, da hieß es zu dem Treffen, es solle als Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen dienen. Aber geht es da nicht vielmehr darum, sich Gehör zu verschaffen, um dann, wie Sie es ja auch gerade schon geschildert haben, Trump auf seine Seite zu holen und eben den Druck auf Putin dann zu erhöhen, auszuüben, bevor die beiden dann am Freitag miteinander reden?
Ja, ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Also die Abfolge ist natürlich, irgendwann will man schon auch Verhandlungen haben, auch Friedensverhandlungen haben. Also da ist dann der Punkt, der mit Sicherheit immer wieder auch betont werden wird, dass man sagt, ja, wir stehen ja auch wie Donald Trump auf dem Punkt, dass es Verhandlungen geben muss, dass die Waffen schweigen müssen, dass wir endlich zu Friedensverhandlungen kommen. Nur der Weg dahin, das sind halt unterschiedliche Paar Schuhe. Und da will man, glaube ich, Trump nochmal sehr klar sagen, dass kein Deal da helfen kann. Also Zugeständnisse, während Russland weiter angreift in der Ukraine, was ja zurzeit auch wieder passiert und auch sehr vehement passiert, sondern dass man sagt, umgekehrt wird ein Schuh raus, indem man jetzt mehr Druck auf Putin aufbaut, kommt der vielleicht irgendwann tatsächlich an diesen Verhandlungstisch. Dann kann man über eine Waffenruhe reden und dann kann man tatsächlich darüber reden, was wird denn verhandelt, was kann wer in die Waagschale werfen. Aber jetzt schon wieder Zugeständnisse zu machen, bevor irgendwas passiert ist, das halten die Europäer zu Recht für den falschen Weg.
Sie waren ja auch viele Jahre Korrespondentin in Moskau. Wie schätzen Sie das ein? Druck auf Präsident Putin ausüben, geht das überhaupt? Und wenn ja, dann auch wie?
Das geht schon, denke ich. Und ich glaube zum Beispiel, dass dieses Treffen, dieser Gipfel jetzt auch deshalb zustande gekommen ist, weil Donald Trump ja nochmal ein Ultimatum gestellt hat und gesagt hat, also wenn es jetzt keine Waffenruhe gibt, dann werde ich eben Sanktionen verhängen. Also die Amerikaner werden Sanktionen verhängen, und zwar Sekundärsanktionen, die eben auch China oder Indien treffen würden und über die man indirekt dann auch Russland treffen will, was den Ölhandel angeht, was aber auch Geschäfte zwischen diesen Ländern angeht. Und das scheint ja schon etwas bewirkt zu haben. Das Problem allerdings ist, dass es natürlich jetzt dieses Ultimatum erst einmal ausgehebelt hat, weil es dieses Treffen gibt und der amerikanische Präsident im Moment nicht unbedingt der Stimmung zu sein scheint, da wirklich Sanktionen gegen Russland verhängen zu wollen. Insofern glaube ich, dass es jetzt dann darum geht, am Freitag Schlimmeres zu verhindern. Und schlimmer wäre aus Sicht der Europäer und der Ukraine, wenn die beiden einen Deal über die Köpfe der Europäer und der Ukrainer vor allen Dingen hinweg machen würden.
Wie wird eigentlich über diese Videokonferenz in Berlin gesprochen? Welche Erwartungen sind daran geknüpft?
Die Erwartungen sind gar nicht so wahnsinnig hoch. Es wird auch nicht sehr viel darüber gesprochen, weil alle genau wissen, es ist eigentlich sehr viel Spekulation dabei, weil niemand weiß, in welcher Stimmung Trump mit dabei sein wird, in welcher Stimmung auch Vance sein wird, wenn er mit dabei sein wird, welche Rolle die beiden spielen werden. Es ist ein Versuch, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Dieser Versuch wird sehr hoch geschätzt hier in Berlin, sowohl von Politikern als auch von Fachleuten, die alle sagen, dass Merz das gelungen ist, so eine Schalte nochmal hinzubekommen, wo die beiden mit dabei sind, wo auch der ukrainische Präsident sich nochmal direkt äußern kann, dass die also alle nochmal zusammenkommen. Das ist schon ein kleiner Coup, das zeigt, dass Friedrich Merz eben auch ein Draht zu Trump tatsächlich hat und das will man jetzt natürlich nutzen, in der Hoffnung, etwas zu bewirken am Freitag, wohlwissend, dass am Freitag Trump vielleicht mit was ganz anderem rausgeht aus dem Gespräch mit Putin, als es sich dann alle wünschen würden, weil er gerade in dieser Stimmung ist und weil er das Gefühl hat, er kann da gerade einen sehr guten Deal machen.
Soweit Einschätzungen unserer Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel. Es werde wohl einen Tausch von Gebieten zwischen Russland und der Ukraine geben, sagte US-Präsident Trump mit Blick auf sein Treffen mit Putin. Was an sich bereits eine unwahre Formulierung ist, denn was sollte Russland eintauschen? Abtretung wäre wohl das klarere Wort. Könnte die Ukraine dazu gezwungen werden? Das Völkerrecht hat eine klare Antwort und die erklärt uns jetzt Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion.
Grundsätzlich ist es so, dass ein Staat einen Teil seines Gebiets aufgeben darf. Das muss aber auf jeden Fall freiwillig geschehen. Wenn's